genug von Marketing Blabla und Buzzword Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt's deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Franzi Kunz, ich bin Digital Business Analyst und ich freue mich auf eine neue Folge Tacheles, Trends, Analysen und Klartext. Ganz viel Klartext ist auch heute wieder nötig, denn wir werden ganz viele Buzzwords in der Folge dabei haben. Meine Aufgabe wird es sein, diese Buzzwords zu entmystifizieren und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich mache das mit jemandem, der sich so richtig gut auskennt. Wobei er sich auskennt, das werdet ihr gleich alle hören und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass du heute hier bist. Ich begrüße Co-Founder und Senior Vice President Global Presales von ContentServe, Alexander Wöll.
Ja, hallo, herzlich willkommen allerseits. Freut mich, hier zu sein, Franzi.
Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Und ja, Alex, Trends, Analysen und Klartext. Klartext hat ja auch viel mit kurz und knackig zu tun. Das war jetzt ein sehr langer Jobtitel. Erzähl doch mal, was dahinter steckt und was du bei und für ContentServe so machst.
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Also ContentServe gibt es ja seit 25 Jahren jetzt. Ursprünglich habe ich die Firma auch mal gegründet, zusammen mit der Patricia Kastner und bin seitdem in der Produktentwicklung, Inspiration, aber auch immer schon im Vertrieb tätig gewesen, als Technical Pre-Sales sozusagen. Und das begleitet mich bis heute, 25 Jahre später. Also Pre-Sales ist so mein Herz. Ich liebe es, das Produkt ContentServe den Kunden zu erklären und zu verkaufen, wobei das Verkaufen machen dann die Vertriebler bei uns. Ich mag es einfach wahnsinnig gern und ich freue mich, wenn Kunden das dann auch verstehen, warum.
Da bist du doch hier genau richtig, wenn du gerne erklärst. Bevor wir in die Rubrik Erklärst den Großeltern kommen, fangen wir mit unserer ersten Rubrik an.
Sprint Planning.
Ja, ein bisschen was haben wir jetzt schon zu dir gehört. Wir machen da jetzt genau weiter. Handelskraft Digital Business Talk. Fans wissen, was jetzt kommt. Das Entweder-Oder-Spiel. Lieber Alex, ich werde dir jetzt gleich 5 knackige Entweder-Oder-Fragen stellen und ich möchte dich bitten, auch so knackig und spontan wie möglich darauf zu antworten. Bist du bereit?
Jo.
Alles klar, wir legen los. Sommer oder Winter?
Sommer.
Fitnessstudio oder Joggen?
Nichts dergleichen.
Auch okay. Stadt oder Land?
Land.
Telefonieren oder texten?
Texten.
Und die letzte Frage, die ich dir jetzt stelle, die hat schon so ein bisschen was mit dem zu tun, worüber wir gleich noch reden werden. Spoiler an dieser Stelle. Möbel aus dem Einrichtungshaus oder vom Flohmarkt?
Einrichtungshaus.
Das Einrichtungshaus und damit die perfekte Überleitung zu unserer nächsten Rubrik.
Daily Scrum.
Ja, Franzi, was hat denn jetzt das Einrichtungshaus mit ContentServe und dem Thema heute zu tun? Diese Frage, die gebe ich gleich an dich zurück, denn wir sind bei unserem nächsten Spiel Erklär's den Großeltern. Lieber Alex, ich bitte dich nun, PXM, so einfach wie möglich zu erklären, so dass es auch jemand, die oder der gar nichts mit Digitalisierung zu tun hat, versteht. Das kann die Oma sein, das kann der Opa sein, das kann ein kleines Kind sein. Und wenn du bereit bist, dann kannst du jetzt loslegen.
PXM versus PIM. Also, ich finde ein schönes Bild ist, wenn wir jetzt vom Einrichtungshaus sprechen, wir gehen einfach mal zu IKEA. Jeder kennt IKEA. Und in IKEA gibt es das große Warenlager am Ausgang, kennt jeder, ja. Jeder hat so seinen Zettel geschrieben und da sind alle Möbel ordentlich verpackt, Artikelnummern sind drauf alles ist perfekt organisiert. Aber so wird es nicht verkauft, richtig? Sondern man geht erstmal rein und kommt durch diese Musterzimmer durch und in den Musterzimmern sind genau dieselben Möbel, aber jetzt so präsentiert und zusammengestellt, dass man versteht, wie es gedacht ist, auf Ideen kommt, richtig Lust hat, die dann auch zu haben. Und das macht dann so die Lust aufs Einkaufen. Das erhöht die Konvertierung, sagt man sozusagen. Und danach geht man erst runter und zieht sich die dann aus dem Warenlager und damit zur Kasse. Ja, und das ist genau der Teil. Also die Musterzimmer, das ist der PXM-Teil. Und die Warenlager, das ist der PIM-Teil. Und beides benötigt man. Also ein PIM kann man natürlich auch ohne PXM haben, haben wir auch jahrelang gehabt. Aber verkaufen und return data to revenue, sagt man da bei uns. Also wir verwandeln diese Daten dann auch in Umsatz. Das geht eben nur mit dem schönen Musterzimmern und dem PXM-Teil vom PIM.
Das war auf jeden Fall kurz und knackig und auch super verständlich. Ganz, ganz tolles Bild, das sich bei mir auf jeden Fall einprägen wird. Und ich war auch kurz davor, du hast es nicht gesehen, weil der Buzzword-Buzzer nämlich unter meinem Tisch steht, da mal drauf zu drücken. Aber du hast das Prinzip nämlich schon super gut umgesetzt und hast die Buzzwords, die du da noch nachträglich mit reingebracht hast, schon selbst erklärt. Vielen Dank auch dafür. Du hast auf jeden Fall auch schon angeschnitten PIM und PXM, ne? Nun sind wir ja in dem Abkürzungsdschungel im Digital Business, da kommt ja ständig was Neues dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht viele der Hörenden PXM jetzt auch noch nicht wirklich gehört haben, PIM vielleicht schon. Erzähl doch mal so aus deiner Erfahrung, auch aus deiner Erfahrung natürlich bei ContentSurf, wie sind wir denn im Digital Business dahin gekommen von PIM zu PXM?
Also meine Reise hat ja angefangen bei ContentSurf mit dem CMS, dem Content Management System. Das war also damals Anfang des Jahrtausends die Frage, wie komme ich zu meiner Webseite? Ja. Und das haben wir aber dann ganz schnell gemerkt, dass die Daten auf Webseiten sich nicht wirklich verkaufen lassen, sondern es geht dann sofort in andere Domänen, und zwar in die Produktdaten und unmittelbar darauf dann auch in die Mediendaten. Also man hat dann das PIM mit den Produktdaten und auch das MAM oder DAM, also Media Asset Management oder Digital Asset Management, dazu genommen und gesagt, wir brauchen also Bilder, wir brauchen Bilder, Videos, PDF-Dokumente und wir brauchen Produktdaten. So, alles noch so um 2005 rum, da hat ContentSurf sich in diese Richtung entwickelt. Das CMS haben wir damals dann rausgeschmissen. Es ist zwar im Code heute noch drin, es wird, glaube ich, jetzt zu 25.0 wirklich funktional entfernt, aber es war immer noch da. Und dann ging es weiter. Früher hatte man ja erstmal nur die Kataloge und Print. Das war so der Kanal. Und dann kam E-Commerce dazu. Also man musste hergehen und irgendwie es schaffen, den Inhalt, wenn man ihn nicht zweimal schreiben wollte, cross-medial wiederzuverwenden. Das war so die große Zeit von Cross-Media. Hat also gesagt, ich schreibe jetzt einen Text und der muss irgendwie in diese InDesign-Datei rein, der muss aber auch irgendwie auf meinen Shop raus. So kam also dann Cross-Media, Multimedia, weil es wurden dann immer mehr Medien, Multi-Channel, weil man hat dann also nicht nur die Medien versucht zu beherrschen, sondern auch die Kanäle, in die diese Medien gehen, bis hin zu Omni-Channel, weil man einfach dann die sozialen Kanäle hinzukam, also es wurden dann immer mehr Kanäle und irgendwann war man dann froh und glücklich, wenn man also mit seinen PIM- und DAM-Daten alle Kanäle versorgen konnte. Das war so bis 2019 rum, würde ich mal sagen. Ja, dann kam Corona. Und mit Corona haben die digitalen Medien dann nochmal überproportional zugelegt. Ja, natürlich konnte dann keiner mehr in die Edekas dieser Welt gehen und in die Ikeas, Edekas vielleicht schon noch, sondern es hat sich plötzlich sehr viel online verlagert. Und die Darstellung und der Wettbewerb wurde plötzlich massiv. Ja, man ist also mit seinem Produkt plötzlich nicht mehr alleine, sondern man steht, wenn ich gerade mal an Amazon denke, in einem Regal, in so einem Digital Shelf. Jeder kann es sehen. Und genau wie beim Edeka auch, ist bei dem digitalen Regal die Frage, wie kann ich mich da am besten vermarkten? Was motiviert meinen Kunden, mich zu kaufen? Ja, warum sollte er bei mir jetzt auf den Jetzt-Kaufen-Button klicken?
Ja.
Und das ist da die Idee mit dem PXM. Product Experience Management. Ich kümmere mich wirklich darum, was der Kunde da erlebt und ist es auf ihn zugeschnitten etc.
Ja, wenn wir bei dem Beispiel Edeka bleiben, wird es natürlich, es sei denn, du hast Beispiel aus der Lebensmittelbranche, wie das Erlebnis für eine Kundin oder für einen Kunden so eindringlich ist, dass sie oder er sich für das Produkt entscheidet. Weiß ich nicht, hast du gerade schon ein spontanes Beispiel dafür, was jetzt den Unterschied macht zwischen ich habe ein PXM und deswegen funktioniert das besser?
Ja, also das kennt jeder, der heute irgendwo online einkaufen geht. Ja. Ja, das fängt schon an mit, habe ich ein Bild? Habe ich zwei Bilder? Habe ich vier Bilder? Habe ich ein Video? Ja. Habe ich vielleicht auch Referenzen, wie dieses Produkt in dem Wohnzimmer von Kunden aussieht? Ja, also diese Self-Generated Content, den dann Kunden hochladen können. Das ist schon mal viel. Die nächste Frage, ist es für mich relevant? Ja, bin ich zum Beispiel erkannt, weil ich jetzt mit einem Apple iPhone bei Amazon einkaufe oder mit einem Android-Phone? Ja, habe ich vielleicht höhere Gehaltsklasse oder niedrige Gehaltsklasse? Habe ich vielleicht schon eine Historie, wo habe ich vorher hingeklickt? Also was sind die Bereiche, die mich interessieren? Und da wird der Kontext meines Kauferlebnisses plötzlich wichtig, um zu verstehen, in welchem Kontext kann ich diesen Kunden jetzt am besten den Inhalt anbieten. Das geht also dann wieder zurück ins PIM. Haben wir einen Text, der geht genauso in Print wie in Online, und in Print haben wir nur ein bisschen Platz. Und deswegen haben wir den gleichen Text online, wo wir eigentlich Platz hätten, aber auch nur kurz, ja, so ein Dreizeiler für ein teures Gerät. Ja, zum Beispiel so ein Thermomix für irgendwie 1.500 Euro habe ich dann nicht mit einem Dreizeiler beschrieben, weil es im Printkatalog nur drei Zeilen gab. Nein, ich habe einen zweiten Text. Ich habe vielleicht sogar noch mehrere Textvarianten. Ich habe vielleicht Texte nicht nur lokalisiert in die verschiedenen Länder, natürlich, weiß ich nicht, Deutsch, Englisch, Österreichisch, sondern ich habe es vielleicht auch noch unterschiedliche Texte, je nach Zielgruppe. Ja. Habe ich es mit einem Professional-User oder mit einem Private-User zu tun, um jetzt eine Bohrmaschine zum Beispiel anzuschauen? Ja. Ist es ein Schreiner oder ist es irgendwie eine Privatperson?
Privatperson,
Okay. Und so gibt es viele, viele Dimensionen, wo ich das Kaufserlebnis einfach noch besser und relevanter mache und die Chance erhöhe, den Buy-Now-Button dann auch zu bekommen.
Ja, und es ist natürlich jetzt auch keine Überraschung, dass ihr natürlich für sowas eine Lösung habt, ne? Die auch einen bestimmten Namen hat. Erzähl uns doch mal von eurer Lösung dafür, diese PXM-Geschichte.
Ja, also ContentSurf besteht aus verschiedenen Produktbereichen. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben zum einen das PIM, das Product Information Management, und das DAM oder MAM, also Digital oder Media Asset Management System für die Daten und die Bilder. Das entspricht dem Hochregallager mit den ordentlich abgelegten Produkten und Produktbildern. Hinzu kommt jetzt die Möglichkeit, dass auch zu verproben und hinauszuspielen in die Marktplätze. Dazu haben wir eine Feed-Management-Lösung noch dazu gekauft, muss man sagen. Ja, das war 2023, haben wir ein Shopping-Feed akquiriert, eine französische Firma, die einfach auf einen Schlag über 1.000 Kanäle uns mit anbieten konnte. Und wir haben gesagt, okay, jetzt haben wir die Daten. Früher haben wir sie einfach exportiert in so einen langweiligen BME-Cut, ja, oder in so eine langweilige Excel-Datei. Vielleicht auch mal auf so einen Own-Channel gebracht, wie, weiß ich nicht, einen Magento-Shop. Aber danach war die Reise für uns ja zu Ende. Ja, wir haben gesagt, der BME-Cut ist weg. Der Shop hat seine Daten bekommen. Tschüss. Und wir wissen nichts mehr darüber. Ja. Über das Shopping-Feed haben wir die Möglichkeit hinzubekommen, zu sagen, nein, wir leiten die Daten jetzt direkt weiter, noch innerhalb der ContentSurf-Konfigurationslandschaft, direkt auf Amazon, direkt auf eBay, direkt zu Walmart in Amerika, weltweit. Ja, wir haben weltweit alle möglichen Kanäle im Zugriff und können Daten direkt rausspielen. Ja, das ist der Feed-Teil. Ja. Der Feed-Teil. Jetzt haben wir innerhalb von ContentSurf gemerkt, jetzt brauchen wir plötzlich auch viel mehr Content. Wir haben viel mehr Kanäle. Wir brauchen vielleicht auch für einen B2B-Kanal anderen Content wie für einen B2C-Kanal. Das heißt, wir haben in ContentSurf dann den Kontext eingeführt. Es gibt also jetzt Kontextvarianten. Ich kann also ein Produkt beschreiben für verschiedene Kontexte. Also zum Beispiel genau für so einen B2B-Kunden oder für einen B2C-Kunden, um es mal ganz einfach zu machen. Und haben da einfach auch eine wichtige Weiche gestellt für die Experience, die so ein Kunde dann hat, also diese Product Experience, und können die damit auch managen. Dadurch hat sich also ContentSurf von PIM und MAM jetzt so auch in diese PXM-Welt hin entwickelt. Und der letzte große Schritt, den wir da gemacht haben, das war jetzt letztes Jahr, ist dann der Digital Shelf-Teil, also die Analyse von dem, was da jetzt passiert. Ja, wir haben die Produkte rausgebracht, das Produkt ist bei Amazon, steht zum Verkauf und plötzlich, weil wir den da hingeschickt haben, können wir auch zurückbekommen. Was denken die Kunden über dieses Produkt? Ja, diese Reviews zum Beispiel, die Ratings, welche Produkte, welche Farben werden gekauft, welches Feedback kriegen wir, wo ist ein Knopf abgefallen? Oder auch die Buybox bei Amazon, ein ganz, ganz wichtiges Tool in der Buybox. Also das ist der Teil rechts unten, wenn ich sage, ich kaufe jetzt.
Ja.
Ja, da mache ich eine Entscheidung, nicht nur für das Produkt, sondern auch für einen Lieferanten.
Ah ja.
Ja, das wusste ich auch lange nicht, ehrlich zu sein. Man kann da ja auch auf weitere Verkäufer klicken.
Ja, genau.
Und dann stellt man fest, dieses Produkt gibt es noch irgendwie bei 40 anderen. Den ich jetzt bei Buy Now bekomme, ist halt der, der die Buybox gewonnen hat. Und der macht natürlich 95% vom Umsatz, vielleicht 99% vom Umsatz. Also wie komme ich in diese Buybox rein? Weil damit mache ich 99% des Umsatzes und ansonsten mache ich wahrscheinlich gar keinen Umsatz. Und da muss ich natürlich dann meinen Kanal gut kennen, Amazon. Ich muss ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Ich brauche vielleicht gute Reviews. Ich muss on Stock sein. Also wenn ich mir das genau anschaue und diese Buybox verstehe, dann kann ich auch sehr viel mehr Umsatz machen. Also diese Information, die ziehen wir jetzt zurück ins PIM und dann kann ich plötzlich jetzt im PIM sehen, was denken die Kunden. Ich habe also da schöne Dashboards, ich sehe die Amazon-Feedbacks live vom heutigen Tag vielleicht oder auch aggregiert über KI kann man ja jetzt sagen, ich habe hier irgendwie 500 Reviews. Was sind denn jetzt die Top 5 ja. Pro und Cons für dieses Produkt? Das kann ich über ChatGPT heute aggregieren. Das passiert ruckzuck und dann habe ich meine Bullet Points.
Ja.
Die kann ich wiederum dann einlaufen lassen in einen besseren Text, vielleicht sogar eine bessere Produktentwicklung, Produktdesign. Sagen, Mensch, mir den Knopf müssen wir besser annähen vielleicht, gebe ich das da in die Richtung auch wieder weiter. Und dann wird da ein runder Schuh draus. Wir nennen das auch Close the Loop.
Ja, ich wollte gerade schon sagen, das klingt sehr nach einem Kreislauf. Ne? Du hast jetzt ganz oft gesagt, die Reise war zu Ende. Jetzt ist die Reise scheinbar nicht mehr zu Ende, sondern es geht wieder zurück. Wieder zurück ins PIM. Close the Loop. Das klingt auf jeden Fall sehr fancy und das klingt auch super nachhaltig auf ganz vielen Ebenen. Erzähl doch mal zu Close the Loop. Wo kommt das her? Wer hat sich das ausgedacht? Also der Name hat sich wahrscheinlich euer Marketing ausgedacht, nehme ich an.
Ja, also muss man sagen, Michael Kugler, unser CEO, hat, ich würde mal sagen, so vor 2 Jahren angefangen, uns diese Story einzutrichtern. Ja. Der hat es glasklar erkannt, gesagt, das ist eigentlich die Zukunft von PXM, sozusagen the next step. Und wo er es her hatte, weiß ich nicht. Ja. Der recherchiert ja recht viel und ist echt ein smarter Typ. Der hat sich da genau aufs richtige Pferd gesetzt, würde ich mal sagen. Und hat es bei uns reingebracht in die Produktentwicklung, ins Marketing, alles andere hat er gesagt, fokussiert euch. Wir brauchen diese Story, das ist das, was unseren Kunden wirklich hilft, weil jetzt kommt nämlich genau dieses Feedback zurück von den Kanälen zu uns ins Produktwissen. Der hat diese 4 Ps definiert, das ist jetzt auch nicht seine Erfindung, aber das machen Analysten so. Die 4 Ps von diesen Digital Chefs, also von diesen digitalen Marktplätzen, sind 4 Ps. Welche 4 Ps sind das? Das ist der Preis. Ja, ich muss den Preis verstehen, den ich habe. Ich muss aber den Preis von meinen Mitbewerbern auch kennen, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Ja, ich kann durchaus mal teurer sein, aber ich sollte dann auch die bessere Qualität, die schnellere Verfügbarkeit haben.
Ja.
Also Product ist die 2. Ebene. Ich brauche natürlich guten Produkt-Content. Ja, ich brauche schöne Bilder, richtige Texte, vollständige Texte, ausführliche Texte, das Produkt von allen Seiten, damit die Kaufentscheidung da auch wirklich funktioniert. Product, Price,
Place.
Placement, ja, die Platzierung, das kann man sich ähnlich vorstellen, wenn ich jetzt beim Edeka bin, bin ich jetzt auf Sichthöhe oder bin ich Bückware? Ja?
Mhm.
Muss einer googeln und findet mich irgendwie an der 3. Stelle, am 3. Seite? Oder findet er mich halt als erstes? Das ist das Placement und auch wo bin ich platziert, in welchen Kanälen bin ich? Gehe ich jetzt zum Beispiel noch auf Walmart in Amerika oder bleibe ich irgendwie bei eBay? Diese Entscheidung muss ich auch irgendwie gut verstehen. Und Promotion, das ist der 4. Teil, das 4. Promotion. P, also Promotion. Wo schalte ich vielleicht noch Werbung? Wo mache ich Marketing, um jetzt nochmal überproportional eine Kundensichtbarkeit zu erreichen. Und diese vier Ps, Product, Price, Placement und Promotion, das waren jetzt vier Buzzwords, eigentlich sind es nur englische Begriffe.
Ja, deswegen habe ich auch den Buzzer nicht gedrückt, alles gut.
Ja, ich glaube, soweit geht es noch, auch bei meiner Oma. Ja. Diese vier Ps, das ist im Prinzip die Erkenntnis, die man braucht, um sein Produkt zu verbessern, sein Produkt-Content. Und den holen wir jetzt zurück mit Close the Loop, heißt, wir holen den zurück ins PIM, stellen den übersichtlich dar, machen den abfragbar. Zum Beispiel, ich habe folgende 100 Produkte bei Amazon. Wer hat denn die Buybox? Schön in der Liste dargestellt, maybe vielleicht sogar in so einem Pie-Chart. Wer hat denn die Buybox?
Was ist das?
einem Käsekuchendiagramm.
Ah, okay, so ein Cake-Chart, alles klar. Ja? Ach, eine Pie hast du gemeint, Pie-Chart. Alles klar.
Also einfach mal zu sehen, 80% macht mein Mitbewerber. Warum eigentlich? Ja, dann stelle ich fest, ich bin da gar nicht on stock. Ja? Oder mein Preis ist einfach unter dem meines Mitbewerbers. Oder vielleicht umgekehrt, ist mein Mitbewerber out of stock, ja, und plötzlich ist die Buybox unbesetzt. Auch das gibt es bei Amazon. Es gibt tatsächlich Situationen, wo Amazon mir keinen Verkäufer anbietet. Ich kann dann auf weitere Lieferanten klicken und stelle fest, oh, die sind alle erst in 2 Monaten lieferbar. Wenn ich das schon verstehe im PIM, wo sind die Buyboxen unbesetzt, dann kann ich vielleicht ganz gezielt, ganz schnell da nachkaufen oder den Preis raufsetzen. Ja, und sagen, ja. Mitbewerb kann nicht liefern, also Preis rauf.
Alles klar. Ich finde es total spannend, weil auch wir haben in den letzten Jahren die klassischen 4P des Marketing, ne? Also deswegen habe ich auch nicht gedrückt, weil diese Produktplatzierung, Preis und Promotion, das ist einfach geläufig. Und auch wir haben in den letzten Jahren da sehr viel drüber, ja, nicht nur drüber nachgedacht, sondern die quasi mit den neuen Entwicklungen im Digital Business nochmal neu gedacht. Deswegen habe ich jetzt auch hier die ganze Zeit ein Schmunzeln im Gesicht gehabt. Ihr lieben Hörenden könnt das nicht sehen, aber als Alex das gerade beschrieben hat, habe ich so gedacht, ja, great minds think alike. Also richtig, richtig cool. Ich habe tatsächlich noch eine Frage zu den Stakeholdern oder zu den Unternehmen, für die das relevant ist. Du hast ja vorhin auch von Relevanz gesprochen, ne? Du hast jetzt sehr oft über Amazon gesprochen und auch über Marktplätze. Nehme ich das richtig wahr, dass diese PXM-Geschichte wirklich mehr was für die Unternehmen ist, die auch diesen Marktplatzwunsch, diese Vision haben? Oder eignet sich das auch für Unternehmen, die rein in ihrem Online-Shop und ich meine, es gibt ja auch noch andere Kanäle, ne? Social Media, App, was auch immer. Wie ist denn da so deine Einschätzung dazu?
Also zum einen ist natürlich die Unterscheidung, bin ich B2B oder B2C, schon wichtig. Ja? Wir möchten zwar gerne, dass das für B2B genauso wichtig ist, weil wir haben einfach auch mindestens die Hälfte unserer Kunden sind B2B-Kunden.
Ah ja.
Und wir erklären denen auch, dass auch im B2B-Umfeld das eine wichtige Rolle spielt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, sie ist nicht so wichtig wie im B2C-Umfeld. Ja? Ich bin einfach nochmal eine Schicht weiter weg von meinem Endkunden. Zu den Social-Media-Kanälen ist für uns genauso ein Teil des Feed-Managements, denn ich gehe damit nicht nur auf den Marktplatz. Wenn man sich die Kanäle von Shopping-Feed zum Beispiel anschaut, da ist Instagram genauso dabei wie Facebook. Auch die sozialen Medien haben da Marktplätze oder haben zumindest Werbung, die man einspielen kann. Oder Google Shopping, ja, suche ich in Google nach einem iPhone, sehe ich oben die ganzen Anbieter, die auch auf Webseiten zurückverlinken, auf Shops zurückverlinken, aber auch vielleicht auf Amazon oder natürlich zu Apple. Also nur weil ich nicht direkt bei Amazon gelistet bin, heißt das noch lange nicht, dass ich kein Product Experience managen muss. Und drittens und letztens, wenn ich als B2B Hersteller an ein Business verkaufe, dann wird er dieses Business hinterher auch wieder weiterverkaufen. Und die sind auch froh, wenn sie von ihren Lieferanten schon mal gute Texte bekommen, schon mal gutes Bildmaterial bekommen, schon mal dann PDF oder ein Video mit dabei ist. Also spätestens, wenn ich es nicht für meinen Marktplatz brauche, die brauchen es dann am Ende doch. Und auch da bin ich mit gut gelieferten Produktdaten eher gelistet, wie jetzt einer, wo die dann selber sich noch Texte schreiben müssen.
Ja, Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast vorhin gesagt, ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch mit Hilfe von KI relativ zügig die Top 5 Feedback, das Top 5 Feedback anzeigen lassen aus 500 Bewertungen auf Amazon. Mhm. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wäre das auch möglich zum Beispiel für Instagram und die anderen Socials?
Ja, also KI spielt eine ganz große Rolle, ist eine extrem wichtige Enabler für das ganze PXM-Thema. Ich würde fast sagen, ohne KI ist PXM sehr mühsam. Ja, also wir haben Kunden, die sind schon froh, wenn sie überhaupt einen Text haben unter jedem Produkt, das sie auf ihrem Webshop auflisten. Da gibt es also viele auch, wenn man dann sich dann die Shops hinterher anschaut, man sagt, Mensch, mehr wie ein Einzeiler dafür hat es nicht gereicht oder wie hattet ihr keine Zeit, was war los? Und wenn man sich dann vorstellt, die müssten jetzt noch 8 Persona-Varianten schreiben für den B2B-Kunden, für den B2C-Kunden, männlich, weiblich, professional und was weiß ich, dann werden die das ja nie tun. Ja? Ja. Aber mit KI, zum Beispiel ChatGPT oder OpenAI über Microsoft, kann ich ja jetzt spielend wunderbar Texte schreiben. Die Menschheit gewöhnt sich, würde ich mal sagen, gerade dran. Ja, als ich die ersten Prompts, wann war das, 2023 im Februar abgesetzt habe, war ich schockiert. Ja, ich habe mir echt gedacht, ich weiß noch genau, wie ich da an einem Sonntagmorgen in meinem Wohnzimmer gesessen bin und so die ersten Prompts abgesetzt habe und mir gedacht habe, verdammt nochmal, ja, was sollen meine Kinder eigentlich jemals noch studieren? Es gibt nichts mehr zu tun für die Menschheit. Es ist fantastisch. Ja? Also zum Beispiel Texter oder Übersetzer zu sein, ist heute keine Zukunftsposition, ja, und auch viele andere Positionen sind jetzt eigentlich nur noch schwer vermittelbar. Und damit kann ich auch so kreative Dinge wie jetzt einen Text schreiben, Marketing-Text schreiben oder auch mal einen Text zusammenfassen, Kurztext, Langtext, nachträglich noch einen Zweizeiler für den Printkatalog, der nicht mehr so wichtig ist, schreiben. Das kann ich jetzt plötzlich alles automatisieren. Und ich kann es auch noch übersetzen. Ja, wir haben DeepL, wir haben neben den menschlichen Übersetzungsdienstleistern mehr und mehr auch Machine Translation, also maschinelles Übersetzen. Auch ChatGPT zum Beispiel kann auch wunderbar übersetzen. Ich kann also den Text nicht nur in viele Personas schreiben, in viele Kontextvarianten schreiben, sondern auch noch übersetzen. Und damit kann ich richtig relevanten Content schaffen für mein PXM-Erlebnis dann draußen.
Ja, spannendes Thema. Ich bin ja selbst auch Content Creatorin und habe auch KollegInnen, die sich eben mit Texten und auch Übersetzen beschäftigen. Und natürlich schmeckt das nicht so gut oder hört sich das nicht so gut an, dann in so einem Gespräch, naja, das wird jetzt keine Position mit Zukunft sein. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube aber, dass ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne? Also es gibt mir als Unternehmen einfach viel mehr Möglichkeit, viel effizienter und viel schneller, gerade wenn ich super viele Produkte habe. Ne? Also ich hatte heute erst ein Gespräch mit Lampenwelt, die irgendwie 1500 Produkte jeden Tag neu oder jeden Monat neu haben. Das ist ja immens, das kann man einfach manuell überhaupt nicht mehr irgendwann, das ist ja auch nicht mehr wirtschaftlich irgendwann.
Genau, ne? Das wird keine Option.
Genau. Mhm. Und wenn du sagst, dass das PXM ohne KI sehr mühsam ist, das nehme ich dir auch sofort ab. Und ich glaube auch einfach an eine konstruktive Zukunft von echter und künstlicher Intelligenz. Weil ich glaube, die Qualität, und du hast vorhin auch selbst von Relevanz und Kontext gesprochen, die Qualität der Inhalte, sei das jetzt eben vielleicht nur die Produktbeschreibung im Shop, aber auch der Content drumherum, der auf den Socials gespielt wird. Und Social Media wird ja auch immer mehr zur Suchmaschine. Das lernen wir jetzt tagtäglich dazu. Wird, glaube ich, also das ist meine Zukunftsprognose und auch mein Wunsch, nicht ohne die echte Intelligenz als letzte QA funktionieren. Aber
Franzi, ja. Das wünsche ich dir.
Ja, wir bleiben dran. Lass uns da auf jeden Fall nochmal drüber reden.
Tatsächlich, da war ich auch extrem schockiert, einen Podcast gehört von zwei Amerikanern, eine Dame und ein Herr, die sich unterhalten. Der ist komplett automatisiert entstanden, nur aufgrund einer PowerPoint. Und ich habe das gehört. Und das war richtig cool. Also dieses Gespräch, das wir hier führen, haben die geführt aufgrund eines PowerPoint-Briefings. Und da habe ich echt gedacht, oh Mann.
Ja, es ist Wahnsinn. Ja. Wir haben das selbst tatsächlich auch schon vertestet mit unserem Trendbuch. Mhm. Wir haben dann aber auch gemerkt, wir sind textuell schon sehr verwöhnt, was KIs können. Wenn es um Audio-Content geht, weil du sagst gerade eine PDF eingespielt, ne? Wir haben es halt versucht, mit einer menschlichen Stimme einzusprechen, dass diese Stimmenfarbe von der Person, die das eingesprochen hat, dann auch immer gleich bleibt, aber eben von der KI gesprochen wird. Mhm. Ich gebe dir völlig recht, ich finde es ein guter Begriff, ist für mich schlimm schön. Ne? Also auf der einen Seite ist faszinierend, was alles geht. Schlimm im Sinne jetzt auch nicht von super dramatisch, aber ich fände es halt schon schön, wenn die kreativen Menschen und die echte Intelligenz in Zusammenarbeit mit der KI das wuppt und ja, wir auch immer noch irgendwie erkennen, was ist jetzt wirklich relevant und was ist vor allem auch Fakt und nicht nur Meinung. Das wird ja jetzt auch immer wichtiger, aber wir driften gerade ab. Super spannend, ich würde da voll gerne mit dir dranbleiben. Ich habe aber auch noch andere Fragen, weil wir eben gerade über KI sprechen und über PXM, Product Experience Management. Hast du denn auch noch ein paar Use Cases dafür, dass wir uns das noch ein bisschen plastischer jetzt machen können und ein bisschen besser vorstellen können?
Ja, also das geht im Prinzip beim Onboarding schon los. Wenn ich Daten bekomme, zum Beispiel von einem Lieferanten, wir haben Kunden, die haben vielleicht 2000 Lieferanten, die bringen irgendwie einmal in der Saison eine Excel-Datei und spielen die ein. Dann ist dieses Onboarden ein klassisches Beispiel, wie ich mit KI Dinge mappen kann. Ja. Also ich habe immer ganz gerne das Beispiel mit dem Farbmappen. Ja. Der Adidas bringt mir seine Excel-Liste und der hat die Adidas-Farben drin. Die haben irgendwie über 1000 Farben. Ja. Und wir haben aber in unserem Shop hinterher nur 16, weil wir dann einfach nur dieses Dropdown haben mit willst du es rot oder orange. Und ja. Wer mappt jetzt diese 1000 Adidas-Farben auf die 16 Shop-Farben? Das muss ja irgendeiner. Ja, muss Stück für Stück sagen, okay, Mango ist jetzt was? Ja, gelb oder orange. Ja. Und genau sowas kann man einfach bei uns im Onboarding-Portal direkt sich vorschlagen lassen, einmal drüber schauen, abnicken und okay, und dann sind alle 1000 Zeilen gemappt. Das ist extreme Beschleunigung. Auch die Klassifizierung. Geht jetzt dieser Schuh bei mir in die Schraubenzieher-Liste rein oder geht er eben in Man-Shoes, Adidas-Schuh rein? Das kann ich natürlich auch automatisieren und das haben die früher von Hand gemacht. Früher mussten die halt wirklich bei 1000 Zeilen und die Adidas-Datei hat irgendwie 70.000 Zeilen übrigens, muss ich ja irgendwie anfangen jetzt zu sagen, wo sind die ganzen Schuhe und wo müssen die in meinem PIM-System hin? Das macht keinen Spaß. Ja? Und dann habe ich das mit 2000 Lieferanten, dann macht es überhaupt keinen Spaß. Und mit KI kann ich sowas halt dann einfach vorschlagen lassen, automatisieren, abspeichern, wiederholen. Das ist mal das eine Beispiel. Das zweite Beispiel ist das Schreiben von Texten. Ich kann also, genau wie ich das bei ChatGPT auch mache, prompten in so einer Utility bei uns, die dann einfach über alle Produkte drüber läuft und sagt, schreib mir jetzt mal, egal was der Lieferant gesagt hat, einen schönen einheitlichen Marketingtext, Ansprache bitte per Du, 5 Zeilen lang, 3 Bullet Points mit den Top Features und dann habe ich überall einen einheitlich konsistenten Text. Zweites Beispiel. Drittes Beispiel gebe ich jetzt noch, Erkennen und Extrahieren von Metadaten aus Bildern, Bildmaterialien, PDF-Dokumenten. Ja, stell dir vor, du kriegst PDF-Dokumente anstelle von Excel-Dateien, ja, und musst jetzt hergehen und musst da irgendwie abschreiben und das irgendwie auf so ein PIM-Datenmodell mappen. Das kann man wunderbar automatisiert einlesen. Man kann die Bilder automatisch verschlagworten und kann damit dann auch suchen, ja, in seinem DAM. Ja, gib mir alle Bilder, die irgendwo, wo eine Kuh hinten drauf ist, ja, oder wo irgendwie vorne die Milch drauf ist und hinten eine Kuh und dann noch ein Berg. Und dann hat man von seinen 4000 Milchbildern, dann irgendwie nur noch die 200 mit der Kuh und dann nur noch die 14, wo noch ein Berg dabei ist und dann kann man das irgendwie schnell finden.
Ja, stark. Sehr eindringliche Beispiele. Ich habe eine Frage zu dem zweiten Beispiel, zu dem Lieferantenbeispiel. Wie einfach ist das in der Realität, zu sagen, egal was der Lieferant sagt? Also geben die da einfach so alles frei, wenn das jetzt automatisiert ein Text produziert wird? Oder wie viel Mitspracherecht haben die für
die Lieferanten?
Oder die Hersteller?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich bin da nicht in so einem Onboarding-Prozess auf Kundenseite. Die Frage ist natürlich dennoch, wie kann ich denn jetzt die Textqualität beurteilen? Ja, ich habe da jetzt viele Texte generiert. Wir haben einen Kunden, der hat 190.000 ChatGPT-Anfragen über unser Gateway geschickt. Da habe ich mir auch gedacht, was hat der jetzt gemacht?
Wow.
Der hat anscheinend 190.000 Texte jetzt erzeugt. Wer liest die quer? Ja, da muss man dann, und vor allem ist auch die Frage, lese ich die jetzt quer, bevor ich übersetze oder nachdem ich übersetze? Ja, sollte man natürlich machen, bevor man sie übersetzt, damit man zumindest schon mal die Datenqualität da sichergestellt hat. Und da muss man vielleicht die Übersetzung nur noch aufgrund der Übersetzung Datenqualität sichern. Das ist eine kleinere Aufgabenstellung. Das muss man dann irgendwann stichprobenartig machen. Also wenn man jetzt mit so vielen Daten macht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die quer gelesen haben. Ich habe von einem anderen Kunden gehört, die haben es einfach mal ausprobiert. Die haben also gesagt, wir machen auf einem kleinen, begrenzten Markt, ich glaube, das war Österreich, in einem kleinen, begrenzten Produktsortiment einen AB-Test und haben eine Charge von Produkten die Texte komplett automatisiert erstellt und auf der anderen Charge sie von Hand geschrieben. Und Bewertungskriterium, und die haben es dann einfach rausgeschossen auf die Marktplätze, auf den Shop, und Bewertungskriterium, geht der Umsatz rauf oder runter?
Ja, bin gespannt.
Und er ging um 15% rauf und es gab ansonsten keine Beschwerden. Man könnte ja sagen, oh, werde ich da abgemahnt, zerreißen die mich in der Presse mit irgendwelchen Screenshots, weil da irgendwie steht, Service not available auf Amazon. Aber am Ende der Umsatz ging zumindest nicht runter. Sie haben gesagt, wenn er nicht runtergegangen wäre, wäre es auch gut gewesen, weil sie haben sich einfach viel Geld gespart. Ja, so eine Übersetzung oder so ein Text, den ich mit ChatGPT schreibe, der kostet gar nichts. Das sind Pfennigbeträge, ja. Und ja. Da bin ich dann nicht nur günstiger unterwegs, sondern auch sehr viel schneller.
Schneller.
Sehr viel passgenauer, Time to Market, um ein Buzzword zu fällen, ist dann natürlich auch eine wichtige Komponente.
Genau, also drei Vorteile hast du jetzt auf jeden Fall schon genannt und auch mit Beispielen angereichert. Fallen dir noch andere Vorteile ein von PXM in Kombi mit KI? Die wir unbedingt noch anbringen sollten.
Ja, ach, da gibt es viele. Also wir haben bei ContentServe jetzt mittlerweile, also unser Marketing sagt über 50 Use Cases. Ich muss da tatsächlich mal schauen, wie viele es wirklich sind. Aber man hat ja immer noch die Flexibilität über den Prompt. Prompt heißt also, ich habe jetzt nicht eine Standardfunktion, die immer gleich läuft, sondern ich habe als Kunde meine individuelle Aufgabenstellung, die ich in meinen Prompt in der Konfiguration einfließen lassen kann. Und damit kann ich mir theoretisch unendlich viele Use Cases selber erschließen, wenn ich eben ein Problem habe. Problem wäre zum Beispiel, auch aus dem Kundenbeispiel, Produkte gehen auf Amazon und werden aber nicht nur von uns eingespielt, also über unseren Kanal, sondern auch über Partner, ja, also Zwischenhändler. Die Zwischenhändler nehmen meine Produktdaten, die sie weiß ich nicht woher haben und die auch weiß ich nicht wie alt sind, und veröffentlichen die selber auf Amazon. Das heißt, zu meinem Produkt, zu meiner ASIN, also zu meiner Identification Number, finde ich plötzlich irgendwie 20 Lieferanten, die das anbieten. Ja? Und die haben 20 Texte und haben teilweise auch 20 verschiedene Bilder. Und jetzt will ich freue mich natürlich, wenn die das für mich verkaufen. Wenn ich jetzt aber ein Produkt verändere, aktualisiere oder was, möchte ich jetzt nicht, dass 19 von diesen Bildern noch die alte Produktabbildung drauf haben mit veralteten, falschen Daten. Also
ja, auf jeden Fall.
Ich kann jetzt rausgehen und kann sagen, gib mir mal alle Bilder, die ich auf Amazon zu meiner ASIN finde, und vergleiche die mit meinem Originalproduktbild, das ich gerne jetzt hätte. Ja, und wenn ich das jetzt ändere, weiß man aus der Praxis, dauert das oft Monate, bis die falschen alten Bilder weg sind von Amazon. Ja, also ich möchte jetzt gezielt eine Analyse fahren. Und wer hat jetzt Lust, von, sagen wir mal, 10.000 Produkten mal 20 Lieferantenversionen, jetzt die Bilder einmal abzugleichen und zu sagen, wer hat jetzt schon wieder welches alte Bild verwendet? Das mache ich über KI. Also ich prompte das und dann läuft es da drüber. Und dann kriegt man meinetwegen exakt identisch, gleicher Hintergrund, falscher Vordergrund, kein Freisteller. Was kriegt man dann? So eine Einteilung in so einer Liste und die sortiert man dann nach Fehlerquelle. Und dann hat man seine Top-Treffer, die man dann einfach mal durchtelefoniert oder wie auch immer.
Das wäre Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich bin richtig neugierig gerade. Das ist voll spannend. Wie geht's denn dann weiter? Also wenn da diese 20, von denen du gesprochen hast, die muss ich dann tatsächlich abtelefonieren, ne? Und sagen, hier, geht's eigentlich noch?
Ich weiß nicht, über welche Kanäle sowas dann besprochen wird. Ja, aber es ist schon mal gut, wenn ich die 20 Lieferanten habe und die anschreiben kann. Vielleicht kenne ich die ja und sagen kann, übrigens hier unser neuer Produktkatalog, lad dir doch mal runter. Wir haben viele Varianten und viele Verbesserungen in den Produktdarstellungen.
Das wird ja schon irgendwie unglaublich wichtig, ne? Vor allem für das Kundenerlebnis. Also wir sprechen ja die ganze Zeit von Experience, und wenn ich dann halt eben kein einheitliches Markenerlebnis habe, weil von dem Produkt, das ich möchte oder das ich gerade gefunden habe, irgendwie 30 verschiedene Bilder und Inhalte da sind, das ist ja total verwirrend und kann ja auch für die Marke selbst nicht gut sein. Also da, das ist auf jeden Fall ein Use Case, an den ich überhaupt so noch nicht gedacht habe oder so gehört habe. Umso mehr freue ich mich, dass du hier bist und den mitgebracht hast. Fällt dir noch was ein, was du an Vorteilen unbedingt gerne noch raushauen möchtest, bevor wir zur letzten Frage kommen?
An Vorteilen, geht es bei der Verwendung von KI?
Ja.
Ach, gibt es viele Use Cases. Also ich sitze teilweise wirklich auch einfach nur da und wach auf in der Früh und denke mir, Mensch, die Welt steht uns offen. Ja? Was könnte man damit jetzt noch machen? Und dann fallen uns oft auch so Dinge ein, die wir dann versuchen, mit den bestehenden Utilities einfach zu prompten und wieder einzufangen in einen bestehenden Use Case. Oder teilweise fügen wir dann einfach auch neue Funktionen hinzu. Eine Sache, die wir tatsächlich jetzt neu hinzugefügt haben, ist dieses Verarbeiten von Reviews. Also wenn wir Kundenfeedback zurückbekommen aus dem Digital Shelf, ich hatte vorher das Beispiel genannt, Amazon Reviews oder auch von meinem eigenen Shop, Bewertungen etc., was kann ich daraus lernen? Ja, und da kann man über eine entsprechende Formulierung über ChatGPT zum Beispiel sich zusammenfassen lassen, wo sind die Verbesserungspotenziale. Und die gehen dann wiederum auch über KI ein in den verbesserten Text. Ja? Wenn zum Beispiel alle Kunden sich über eine bestimmte Funktion freuen, zum Beispiel irgendwie eine Seitentasche in einem Rucksack, und sagen, die ist einfach praktisch, weil da kann ich endlich meine Wasserflasche reinstellen und ich kriege das mit über meine konsolidierten Review, dann kann ich das auch einfach wieder in meine Produktbeschreibung einfließen lassen und sagen, und es gibt da auch eine Seitentasche für die Trinkflasche, sehr beliebt bei unseren Kunden, und damit wieder rausgehen und den Marketplace und in meinen Shop aktualisieren und kommen dann wirklich in so eine Endlosschleife rein. Das ist also, ja, deswegen heißt es auch Closed Loop. Genau. Das ist also ein iterativer, immer wieder verbessernder Prozess.
Ja, während Alex hier das Beispiel beschrieben hat, hat er auch die ganze Zeit die Handbewegung dazu gemacht. Und es ergibt wirklich so viel Sinn, dieses Zurückspielen und Close the Loop und alles im Kreislauf halten. Ich finde das enorm spannend, weil das für mich gerade sich so anfühlt wie, oder anhört besser gesagt, so der nächste Step, in was wir ja immer predigen, ne? Setze den Nutzer, die Nutzerin in den Fokus. Und früher, das klingt immer so banal, aber früher lief das halt über, ja, frag doch mal deine Kunden und lass sie doch mal Feedback geben und so weiter. Und das geht ja jetzt auch viel smarter, viel schneller, viel ergiebiger. Und das kann ja am Ende nur für die KundInnen von Vorteil sein, ja? Weil genau das, was sie an Feedback gegeben haben, dann auch, nehme ich an, auch nicht nur in die Produktbeschreibung, sondern vielleicht sogar auch in die Produktentwicklung wieder zurückfließt. Ne? Wenn ich weiß, okay, das ist jetzt gefragt und das ist so unser Dauerbrenner, dann lass uns doch einfach mal reden und gucken, ob das Produkt nicht noch viel mehr Potenzial hat, da weiterzudenken. Also Trends, Analysen, Klartext, ich bin sehr, sehr happy und mir bleibt noch eine Frage, Stichwort Veränderung und Zukunft. Wie sieht denn das bei euch so in den nächsten Monaten und vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Jahren aus bei Condenser? Was habt ihr euch noch so vorgenommen?
Na gut, also zum einen die KI-Möglichkeiten entwickeln sich ja weiter. Es gibt da auch noch diverse Dinge, wo ich immer noch nicht zufrieden bin mit den Möglichkeiten, die wir haben. Beispiel Bilderzeugung. Also nicht nur Bildverarbeitung, sondern Erzeugung von Bildern ist ein großes Thema, wo ich mich leider jedes Mal totlachen muss, wenn ich irgendein Bild prompte und sage, ich habe hier irgendwie ein Getränk und hier habe ich ein Fotomodel und nimm dieses Getränk in die Hand von diesem Fotomodel oder zieh dir diese Schuhe an. Nicht. Funktioniert überhaupt nicht. Also zumindest nicht bei den Models, die ich bisher verwenden konnte über die APIs, ist Katastrophe. Aber das kommt.
Stimme ich dir zu.
Das wird kommen. Ich bin mir sicher, in dem Speed, wie sich die Menschheit da weiterentwickelt, ist das dieses Jahr noch fällig. Und dann haben wir da nochmal eine weitere Dimension in Content. Wir können da nicht nur Texte erzeugen, passend auf unseren Kontext, sondern wir können dann plötzlich auch Bilder erzeugen, passend zu dem, der jetzt gerade im Shop, aus welchem Land auch immer der kommt, dann da unterwegs ist. Also das ist was, wo wir immer wach sein müssen. Was sind jetzt die nächsten Möglichkeiten mit jedem Release von ChatGPT, Model XY oder auch von anderen KIs? Lese ich mir sofort die Release-Notes durch und schaue, was gibt's jetzt Neues, ja? Und was können wir davon jetzt endlich umsetzen? Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, wir haben uns diesen Close the Loop angeschaut, der ja irgendwo von PIM zum Marktplatz und zurückgeht. Und haben gesagt, so, wir haben jetzt auf der rechten Seite von unserem Loop haben wir jetzt die Marktplätze erschlossen. Aber was ist denn mit der linken Seite? Wo kommen die Daten her? Und die Daten in unserem Business kommen aus zwei großen Bereichen, also abgesehen jetzt von den Lieferanten, entweder aus dem ERP, das sind aber eher so die langweiligen Daten, die betriebswirtschaftlichen Daten, ja, da steht dann drin, wie viel Stück haben wir produziert und was kostet das Bauteil und zu welchem Preis verkaufen wir es weiter. Das ist eher uninteressant, aber die andere große Welt ist die Welt der PLMs, ja, der Product Lifecycle Management Tools, da, wo die Produkte designed und entwickelt werden. Und das ist der Bereich, den wollen wir jetzt erschließen als nächstes. Ja, Beispiel, ich bin Hersteller von, von Jeans. Ja, und das ist ja ein recht kurzlebiges Geschäft, das immer von Saison zu Saison denkt. Und ich muss jetzt irgendwie 100.000 Hosen produzieren für, sagen wir mal, H&M. Und dann designe ich die und verkaufe die. Ja, aber vielleicht bin ich ein bisschen smarter unterwegs, wenn ich vielleicht erstmal 5.000 bestelle, vielleicht auch Off-Season und irgendwo schon mal in einem Kontinent verprobe und dort verkaufe und dann das Feedback von Amazon zum Beispiel zurückbekomme, wo sie mir sagen, coole Hose, aber die lila Farbe geht ab oder der Hosenknopf geht ab. Und das finde ich raus, bevor ich die 100.000 Stück ordere, noch rechtzeitig, um meinen Knopf besser anzunähen oder um bestimmte Farben dann zu nehmen oder eben nicht zu nehmen oder Schnitte ganz verfallen zu lassen und zu sagen, ich gehe jetzt genau auf die Hose, weil die hat sich am besten verkauft. Und dann geht man in die große Produktion. Also der Loop auf der linken Seite rein in den PLM-Bereich ist für unsere Kunden, glaube ich, der nächste große Schritt, zu wirklich zu sagen, ich kann von der Entwicklung, von der Idee und Entwicklung bis hin zum Verkauf und zurück wieder in die Entwicklung concurrent, ja, also gleichzeitig parallel den Markt erproben. Und da wollen wir hin. Das ist unser nächster großer Schritt.
Ich bleibe dran, auf jeden Fall. Ich würde dich auch gerne dann auch zu diesem Thema nochmal einladen. Dann würde ich sagen, Hammer's, Alex.
Gut, Franzi.
Alex, das war auf jeden Fall ganz großes Kino. Ich bin, mir fehlen nicht oft die Worte. Das ist tatsächlich so. Mir geht auch gerade noch viel im Kopf rum, was sich da so bewegt und bei euch bewegt. Ich bin sehr, sehr dankbar für die vielen Einblicke, für die vielen Beispiele auch, für deine persönliche Einschätzung, auch wenn sie nicht immer deckungsgleich mit meiner persönlichen Einschätzung vor allem zu dem einen Thema ist. Aber das ist auch okay und umso wichtiger ist, dass wir darüber reden. Wir bleiben da beide dran. Und dann würde ich sagen, ich wünsche dir und euch weiterhin viel Erfolg, alles Gute. Und ja, bis ganz bald.
Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Retrospektive.
Was nehmen wir aus dem Gespräch mit Alex mit? Vor allem eins. Produktdaten sind heute weit mehr als nur eine Excel-Tabelle im Hintergrund. Sie sind der Schlüssel zu einem richtig guten Einkaufserlebnis. Ob im Shop, auf Marktplätzen oder irgendwo dazwischen. Und genau da kommt PXM, also Product Experience Management, ins Spiel. Es geht eben nicht mehr nur darum, Daten zu verwalten, sondern sie so auszuspielen, dass sie wirken. Achtung, Phrasenschweinphrase, zur richtigen Zeit auf dem richtigen Kanal für die richtige Zielgruppe. Spannend bzw. zentral dabei bei ContentServe, Close the Loop. Statt einfach nur Informationen rauszuschicken, geht es eben darum, Feedback wieder einzusammeln. Was funktioniert, was nicht, was kann besser werden, was muss besser werden. Dieser Rückfluss macht Produktkommunikation nicht nur effizienter, sondern auch smarter und vor allem näher an den KundInnen. Ganz davon abgesehen, dass auch die Produktentwicklung davon profitiert, das hat Alex uns auch das ein oder andere Mal mitgegeben. ContentServe liefert dafür die passende Plattform. Und man merkt Alex an, da steckt richtig viel Leidenschaft fürs Thema drin. Es bleibt also spannend und wir bleiben für euch dran. Um das und auch die anderen Folgen Tacheles nicht zu verpassen, folgt dem Handelskraft Digital Business Talk auf dem Kanal eurer Wahl. Schenkt uns eine Bewertung und gebt uns gern Feedback in den Kommentaren, damit wir für euch noch besser werden können. Ich danke euch, wir hören uns beim nächsten Mal. Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Dank geht raus an Christian Krötsch, Charlotte Wilfert, Maxi Ciasto, Samuel Stötzner und Markus Schlefugt.